Ich mach's mal mit dem Mikro. Ja, Amen. Es ist wirklich großartig, dass wir erleben dürfen, dass Gott bis heute ganz konkret im Leben von Menschen handelt. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das hat Jesus einmal gesagt, als er hier auf dieser Erde war und damit deutlich gemacht, was für ein riesiges Anliegen das Gott ist, indem er hier beide Personen der Gottheit in die Aktivität reingestellt hat. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und diese Wirksamkeit geschieht bis heute durch den Heiligen Geist. Und es ist toll, dass wir jetzt das schon gemeinsam hier erleben und feiern durften. Was machen wir mit dem Rest der Zeit? Ich habe euch einfach mal eine Frage mitgebracht, von der ich denke, dass sie eigentlich für jeden Menschen wichtig ist. Und ich glaube, so banal diese Frage ist, so gut ist es, sich ab und zu mal darüber Gedanken zu machen. Wozu lebe ich? Mit welchen Prioritäten bin ich unterwegs? Was ist mir für mein persönliches Leben wichtig? Was habe ich mir vielleicht irgendwann mal vorgenommen? Was waren meine großen Werte? Was ist daraus geworden? Bin ich noch auf Kurs? Verstricke ich mich in tausend Kleinigkeiten? Verliere das eigentliche Ziel, das Wichtige aus den Augen? Und ich glaube, da kann man schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich höre im Radio ab und zu so einen Kabarettisten, der hatte mal so eine Serie, wo er auch immer verschiedene Themen angesprochen hat. Am Schluss hat er immer gesagt, da kannst du jetzt mal eine Viertelstunde drüber nachdenken. Schaffst du schon? Und ich denke auch, dass ihr das schafft und ihr habt vielleicht sogar ein bisschen mehr als eine Viertelstunde Zeit. Damit es nicht so langweilig wird und keine peinliche Stille entsteht, rede ich in der Zeit ein bisschen durch, während ihr das mit euren Gedanken und mit Gott ausmacht. Ihr könnt ab und zu mal reinhören, damit ihr nochmal merkt, was war nochmal das Thema, wenn ihr möchtet. Wenn die Gedanken zu schön sind, dann wecken wir euch einfach nach einer halben Stunde. Dann war es vielleicht auch eine gute Zeit. Und bis dahin wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, über dieses Thema nochmal nachzudenken. Wozu lebe ich? Ich habe hier drunter geschrieben, Jesus, seine Jünger und der Moment der Entscheidung. Und ich möchte gleich mit euch das vierte Kapitel des Matthäus-Evangeliums zu diesem Thema lesen. Aber bevor ich das tue, vielleicht noch ein paar andere Worte. Ich will das hier auch zum Anlass nehmen, nochmal zu sagen, wir hatten ja im Sommer, der ja jetzt zu Ende gegangen ist, viele schöne Freizeiten und Aktivitäten. Eine davon, die diese Gemeinde ausgerichtet hat, insbesondere Ulf Blieske, der hier vorne sitzt, war der Alpenhike, eine kleine Wanderung durch die Alpen. Ihr seht hier die Leute, die dabei waren. Der Lars war auch dabei, wenn auch nur am ersten Wochenende, weil er ja jetzt in Salzburg arbeitet. Aber die anderen, die ihr da seht, sind nicht in Salzburg, in Innsbruck arbeitet. Die anderen, die ihr da seht, sind auch mitgewandert, zum Teil Leute hier aus der Gemeinde und zum Teil auch andere Freunde. Und es war eine schöne Woche, eine schöne Zeit, wo man mal unterwegs sein kann und über vieles nachdenken kann. Man unterhält sich ja auch, aber beim Wandern hat man ja auch Zeit zum Nachdenken. Ihr seht, es sind leider wieder nur Männer mitgekommen. Die Sache ist an sich aber auch für Frauen geöffnet. Wir sagen es immer wieder. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Diesmal wäre ja nur durch eine Erkrankung ist es verhindert worden, dass wir dann doch auch noch eine junge Frau dabei gehabt hätten. Aber so waren wir halt nur unter Männern und ja, Männer unterhalten sich schon auch. Aber meine Frau fragte mich dann nachher, als wir wieder zu Hause waren, ja, habt ihr denn darüber gesprochen? Habt ihr das besprochen? Habt ihr jenes Thema besprochen? Total wichtige Themen. Ich musste sagen, nein, leider irgendwie haben wir gar nicht drüber gesprochen. Trotzdem haben wir uns schon unterhalten und auch sehr gut unterhalten und wir haben auch zusammen das Wort Gottes gelesen, aber auch vielleicht Zeit gehabt, hier und da mal einfach so den Gedanken nachzuhängen und sich zu fragen, was ist mir so für mein Leben wichtig? Und ein paar dieser Gedanken will ich auch gerne mit euch teilen, die mir so in dieser Zeit gekommen sind, auch in den Andachten, die wir da gehört haben von den unterschiedlichen Leuten, die ihr da seht, die alle was beigetragen haben. Wozu lebe ich? Also es war so, am allerersten Tag dieser Wanderung, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt für allen gleich wichtig war, aber mich hat es schon berührt. Am allerersten Tag war es noch so entspannt, nicht so stressig. Und da waren wir auch noch ein bisschen weiter unten, wo noch mehr Zivilisation ist. Und dann kamen wir kurz unterhalb einer Hütte an einer Gedenktafel vorbei. Das ist ja in den Bergen immer mal so, da stürzen ja auch schon mal Leute ab. Wir machen keine gefährlichen Sachen, wo man jetzt irgendwie abstürzen könnte. Aber da war jemand abgestürzt, der Name tut jetzt hier gar nichts zur Sache. Das ist auch gut, wenn ihr den vielleicht nicht lesen könnt. Aber es war offenbar ein ganz engagierter Mann, der sein Leben lang durch die Berge gewandert ist mit seinen Bergkameraden, wie das hieß. Und da steht also Geburt, geboren, gestorben und so weiter. Und ein Satz, den könnt ihr vielleicht auch nicht lesen, das ist die vorletzte Zeile. Und da steht, der Berg war sein Ziel. Der Berg war sein Ziel. Ich nehme mal an, dass der Mann noch viele andere gute Ziele hatte. Vielleicht ist das etwas zugespitzt hier von den Bergkameraden. Aber mich hat das so getroffen, so mit der Frage, ja, der Berg war sein Ziel. Wenn das am Ende so des Lebens steht. Der Berg war sein Ziel. Was ist mein Ziel? Definitiv nicht der Berg, das kann ich euch schon mal sagen. Aber was ist mein Ziel? Was wird man am Ende bei mir vielleicht, wenn man ehrlich wäre, auf diese Tafel schreiben? Was ist mein Ziel? Das hat mich daran erinnert, dass ich als junger Mensch mal in einem Gottesdienst war, in einem Jugendgottesdienst, in Scheideweg. Das klingt erstmal gut für eine christliche Organisation. Scheideweg ist aber einfach ein Ortsname im Bergischen Land. Der Ort heißt einfach so. Scheideweg, die machen da wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit bis heute. Und wir fuhren dahin zu einem Jugendgottesdienst und das weiß ich noch wie heute, es war recht brechend voll, wir saßen da und der Prediger, der an dem Abend dran war, hatte so einen Zeitungsausschnitt dabei aus der Lokalzeitung und zwar auch mit einem Nachruf. Das war so ein Bericht in der Lokalzeitung über eine lokale Größe aus dieser Ecke des Bergischen Landes und dieser Mann hatte sich sehr engagiert fürs Reiten und da den Verein gegründet oder ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Und der Lokalreporter, die Jungs haben ja nicht immer so viel Zeit zum Nachdenken, was sie da schreiben, hatte daraus die Überschrift gemacht, ein Leben für die Pferde. Ein Leben für die Pferde. Und da hat er uns so diese Botschaft gebracht, ja. Ein Leben für die Pferde. Es gibt sicher viel schlechtere Sachen, für die man sein Leben einsetzen kann, aber ein Leben für die Pferde, vielleicht ist es am Ende doch ein bisschen wenig. Wir hatten eine Freundin von meiner Schwester mitgenommen aus der Schule, die nicht so aus dem christlichen Umfeld kam. Die war nun blöderweise eine ganz große Reitfreundin und fand die Predigt nicht so gut. Dann hat er als nächstes auch noch dieses Lied von Manfred Siebald vorgespielt oder vorgelesen. An der Ecke hat's gekracht, die Älteren werden es noch kennen. Einer rammte unbedacht einfach sein geliebtes Auto gegen einen Eisenpfosten. Und jetzt steht er da und heult, seine Ehre ist verbeult, sein Leben ist zerkratzt und seine Zukunft sieht er rosten. Weil er uns einfach nochmal sagen wollte, materielle Ziele sind nicht das Richtige im Leben. Das Mädchen hatte jetzt blöderweise, sie kam aus begütertem Hause von ihren Eltern, gerade einen neuen Golf geschenkt bekommen. Also es war, alles in allem wurde sie nicht so abgeholt in diesem Gottesdienst, da wo sie stand, wie wir das heute sagen. Aber mich hat es wirklich nachhaltig beeindruckt und geprägt, wozu möchte ich eigentlich leben? Und diese Frage ist ja auch in der Psychologie eine wichtige Frage. Hier ist das Foto eines großen Psychiaters und Psychotherapeuten, Psychologen Viktor Frankl. Und er hat eine eigene Psychotherapie-Richtung gegründet, ins Leben gerufen, die bis heute auch eine große Bedeutung hat. Und diese Psychotherapie-Richtung heißt Logotherapie. Da steckt dieses Wort Logos drin, was Christen aus dem Johannesevangelium kennen. Da wird es als Wort übersetzt, aber er meinte damit Sinn. Und er hat gesagt, wir müssen den Leuten, die psychische Erkrankungen und psychische Probleme haben, helfen, in ihrem Leben wieder einen Sinn zu entdecken. Und dieser Sinn wird ihnen auch helfen, mit ihren psychischen Problemen und mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben anders umzugehen. Sicher kein falscher Gedanke. Bei Viktor Frankl war es so, er ist in Österreich geboren und aufgewachsen vor dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte jüdische Wurzeln und als dann die Nazis an die Macht kamen, musste er ins KZ Theresienstadt. Und das war in seinem Leben natürlich eine einschneidende und sehr, sehr schwierige Erfahrung. Und im KZ sind ja viele Menschen verzweifelt an dem, was da passiert ist, an sich selbst, an der Art, wie das KZ sich auch auf Menschen auswirkt. Und er hat dann später berichtet, dass er einmal so auf einem Marsch da unterwegs war, sie wurden gezwungen, irgendwo hinzugehen. Und er spürte wirklich, wie alle psychische Kraft und alle Energie ihn verließ und er am Leben verzweifelte. Und da kam ihm der Gedanke, also wenn ich jemals hier rauskomme, dann werde ich nachher ein Buch schreiben mit dem Titel »Ein Psychologe erlebt das KZ«. Und dieser Gedanke, dieses Ziel, das er sich da vorgenommen hat, das hat ihn aufrechterhalten. Das hat ihm die Kraft gegeben, all das auszuhalten, weil er plötzlich das mit einem Sinn, mit einem Ziel für sich verbinden konnte. Und ihr seht hier, er hat dieses Buch auch tatsächlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist auch so ein Textbestandteil aus einem ganz berühmten Theresienstädter Lied, aus einem Lied, das da in diesem KZ häufig gesungen wurde. Also das mit dem Sinn ist für unser Leben schon wichtig. Aber wenn wir jetzt hier über den Sinn des Lebens reden, dann möchten wir natürlich, dass das mehr ist als Psychotherapie. Dann wissen wir, dass es vielleicht gut ist, wenn jemand ein Ziel hat, wenn es der Berg ist, wenn es die Pferde sind, was auch immer es sein mag, wir wissen alle, wie viel Kraft es geben kann, sich auf ein Ziel auszurichten. Aber gleichzeitig spürt man natürlich auch, wenn man darüber nachdenkt, wenn wir da über das Existenzielle, über das Eigentliche reden, dann reichen diese Ziele vielleicht nicht aus, weil sie irgendwie zu kurz gegriffen sind. Weil sie sich auch erledigen können, weil man bei diesen Zielen auch enttäuscht werden kann. Und vieles, was Menschen so erleben in dieser berühmten Midlife-Crisis, hat ja damit zu tun, dass man vielleicht plötzlich feststellt, die Dinge, die mich bisher so am Laufen gehalten haben, die immer so mein inneres Uhrwerk wieder angetrieben haben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich dafür noch weiter so mich engagieren möchte. Und manche Menschen schmeißen dann ja wirklich alles um und machen auch dabei vieles kaputt. Und das ist natürlich auch im höheren Lebensalter für viele, viele Menschen ein Thema. Und dann stellt sich diese Frage ganz existenziell, was ist der Sinn in meinem Leben? Wir sind hier in der Gemeinde und natürlich laden wir uns hier gegenseitig immer wieder dazu aus, uns mit unserem Leben auf das eigentliche, höchste Ziel auszurichten, das es gibt. Das ist das, was Gott für uns hat. Ein Leben für Gott. Und wir singen das ja auch hier in vielen Liedern. Und ich hoffe, dass vielleicht heute Leute zuhören, für die diese Frage nochmal relevant werden kann. Wenn dein Leben sich bisher in Zielen erschöpft hat, von denen du eigentlich weißt, die werden am Ende nicht durchtragen, dann lade ich dich ein, dich auf diesen Gedanken einzulassen, dass es diesen Gott gibt, diesen Schöpfer gibt, der eigentliche Sinn und das eigentliche Ziel deines Lebens sein kann. Ich weiß aber auch, dass hier natürlich jetzt viele zuhören, die sagen würden, ja, diese Entscheidung habe ich getroffen, mein Leben gehört Gott und wir alle singen das hier im Lobpreis auch begeistert mit. Und dann ist manchmal so die Frage, aber was heißt das denn jetzt eigentlich? Was heißt das denn konkret für mein Leben? Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Was heißt das morgen früh in meinem Alltag? Was möchte Gott mir ganz konkret als Ziel und als Auftrag geben? Und die Frage kann natürlich nur jeder für sich selbst beantworten. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Nicht alle gehen nach Afrika in die Mission. Manche bleiben auch hier. Bei manchen ist das richtig, bei manchen ist das auch falsch. Vielleicht bist du im Beruf engagiert, vielleicht hast du ein anderes Engagement. Was möchte Gott von mir? Und ich glaube, es ist auch gut, jetzt für euer Nachdenken, die Zeit läuft ja schon, wenn man sich nochmal klar macht, es gibt auch manchmal sowas wie eine Hidden Agenda, so ein englischer Begriff, also so eine geheime Agenda in unserem Leben. Nicht das, was wir laut sagen oder das, was wir manchmal selbst sogar meinen. Wir haben ja Anfang September jetzt diesen traurigen Gedenktag an den Beginn des Zweiten Weltkriegs gehabt und dem ging ja dieser Hitler-Stalin-Pakt voraus, der jetzt auch noch mal vielfach besprochen wurde. Und dieser Hitler-Stalin-Pakt war ja ein Nicht-Angriffspakt. Da hat man sich also verabredet, wir werden uns gegenseitig nicht angreifen. Das hört sich ja erstmal gut an und das hat man auch nach außen gegeben. Aber es gab ja dieses geheime Zusatzprotokoll. Und in dem geheimen Zusatzprotokoll stand drin, und Polen werden wir unter uns aufteilen. Und das war ja dann auch der schreckliche Beginn des Zweiten Weltkriegs. Was ist manchmal die Hidden Agenda in meinem Leben? während ich mir selbst sage, mein Leben gehört Gott, mein Leben gehört Jesus. Worauf richtet sich wirklich mein Leben aus? Welche materiellen Ziele spielen da eine Rolle? Was steckt hinter meinem Engagement in der Gemeinde, während ich selbst überzeugt bin, dass ich das alles für Gott mache? Welche anderen Ziele verfolge ich damit? Was ist mir wichtig dabei? Geht es mir um meine soziale Stellung, um das Ansehen von Leuten? Das ist alles nicht falsch. Das alles kommt dazu. Das alles gehört zu unserem Leben. Wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben, wo wir wohnen, wie wir uns fortbewegen. Das gehört alles zu unserem Leben dazu. Aber wo ist das eigentliche Ziel unseres Lebens? Und vielleicht ist es gut zu entdecken, was ist die Hidden Agenda, über die ich nochmal ganz neu nachdenken sollte. Ja, und mit diesen Gedanken möchte ich jetzt mit euch das vierte Kapitel des Matthäus-Evangeliums lesen, weil das so ein Kapitel ist, wo Jesus und seine Jünger für sich selbst das Ziel ihres Lebens, ihres weiteren Lebens festlegen müssen und das auch tun. Und deswegen glaube ich, dass es ein ganz gutes Kapitel ist, um gemeinsam darüber nachzudenken, mit welchen Zielen möchte ich eigentlich unterwegs sein. Ich lese euch das vor, hier aus dieser schönen neuen Genfer Übersetzung. Ist nicht viel, sind nur 2 Seiten, ihr hört einfach zu. Dieses Kapitel handelt von der Versuchung Jesu. Vorher ist erzählt worden, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt worden ist. Der Johannes der Täufer hat ihn getauft im Jordan und dann kam in dieser berühmten Szene der Geist Gottes auch sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und er wird mit Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt kommt Matthäus 4, die Versuchung Jesu. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen und dienten ihm. Kleine Anmerkung, weil ich das sonst nachher vergesse, Anbetung als Lebensziel. Wir haben auch das in den Bergen besprochen. Es ist ganz interessant, dass Jesus hier, als er sagt, wo kommt es in meinem Leben drauf an, das mit dem Wort Anbetung zusammenfasst. Jesu öffentliches Wirken, es geht hier weiter. Als Jesus hörte, jetzt ist er also aus der Wüste zurück, der Teufel ließ von ihm ab, heißt es, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Und als Jesus dann hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da ab in Kapernaum, einer Stadt am See im Gebiet von Sebulon und Naphtali. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war, über dieses Land Sebulon und Naphtali. Das überspringe ich jetzt mal. Von da an begann Jesus zu verkündigen, kehrt um, das Reich der Himmel ist nahe. Und jetzt kommen wir zu den Jüngern. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder 2 Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen, und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Jesus zog nun durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren. Und er machte sie gesund. Ja, soweit dieser Bericht aus dem Matthäusevangelium über diese Entscheidungen, die Jesus und seine Jünger hier zu treffen haben. Vielleicht zwei, drei Worte zu diesem Kapitel und auch zu diesem Evangelium. Dieses Evangelium handelt von einem Gott, der mit uns ist. Und das ist die Basis für unsere Entscheidung für diesen Gott, dass er schon mit uns ist. Am Anfang, im ersten Kapitel, wird das zu Josef gesagt, als ihm das erläutert wird, dass Jesus geboren werden wird. Sein Name wird Immanuel heißen und das bedeutet Gott mit uns. Und in diesem Evangelium, das sich ganz besonders wahrscheinlich an jüdische Christen der damaligen Zeit richtete, ist Jesus der König, aber ein Herrscher, der ganz anders ist. Ein Herrscher, dem man sich anschließen kann, weil er ganz, ganz anders ist. Und obwohl sich dieses Evangelium an jüdische Christen richtet, ist es vielleicht das Evangelium, das am Ende am deutlichsten sagt, vielleicht gerade deswegen, dass alle Völker, Menschen aus allen Nationen dieses Evangelium annehmen können. Geht hin in alle Welt, das ist der Missionsbefehl und der steht ausgerechnet am Ende in dieser Feierlichkeit in diesem Matthäusevangelium. Eine Einladung, die an alle geht. Ich finde, das sind schon mal Themen und Ziele, wo man mal eine Viertelstunde drüber nachdenken kann, ob das nicht vielleicht für mich die Bewegung ist, in die ich unterwegs sein möchte mit meinem Leben. Dieses Matthäusevangelium hat 5 große Reden, die Jesus hält. Die spielen die berühmteste natürlich die Bergpredigt, die beginnt dann hier in Kapitel 5 und dann kommen noch 4 weitere. Und das ist auch wie so ein Signal von Matthäus an seine jüdischen Leser, die im Alten Testament verankert waren. Es gibt 5 Bücher Mose und hier steht der neue Mose, der Mann, der größer ist als Mose in seinem ganzen Hause, wie der Hebräerbrief das sagt. Und er hat diese 5 Ansprachen. Das ist wie bei so einem Theaterstück, das so abläuft. Da gibt es das ja auch manchmal. Die Handlung spielt sich ja ab zwischen den Leuten, die da stehen. So ist es auch im Matthäusevangelium. Und dann dreht sich mal so ein Schauspieler rum ins Publikum. Und was er jetzt sagt, hat mit der Geschichte zu tun, aber es ist ganz besonders an die gerichtet, die zuhören. Und wir alle wissen, dass das natürlich ganz besonders auch für die Bergpredigt gilt. Und vor diesen 5 Reden, die erste beginnt in Matthäus 5, also gleich nach dem, was wir gelesen haben, gibt es das Proömium. Dieses schöne Wort habe ich jetzt auch nochmal neu gelernt und gedacht, das schreibe ich jetzt mal sofort auf die Folie. Das heißt einfach Vorwort. Aber ich dachte, wenn ich da Vorwort hinschreibe, ist ja langweilig, dann wisst ihr ja schon alle, was gemeint ist. Ich fand das Wort auch sehr schön. Ihr könnt ja mal versuchen, das auszusprechen. Ich war auch jetzt nochmal endlich in Solingen-Wald. Ich glaube, es gibt ja auch eine kleine Walder-Fraktion hier bei Gottfried Bernhard in dieser wunderschönen Buchhandlung, der christliche Buchhändler meines Vertrauens. Und er hat mir auch ein ganz dickes Buch über das Matthäusevangelium verkauft. Ich hoffe, dass mir noch Lebenszeit geschenkt wird, dass ich das dann auch irgendwann mal lesen kann. Ich habe jetzt ehrlich gesagt dann doch nur die ersten Seiten gelesen. Aber passte ja, weil das steht ja auch am Anfang des Neuen Testamentes, was wir hier und am Anfang des Matthäusevangeliums, was wir hier besprechen. Aber ich habe viele kluge Gedanken darin gefunden und einen will ich euch noch sagen. Also dieses Proömium, dieser Vorlauf, der handelt davon, dass Jesus geboren wird und da wird ein König geboren im Matthäusevangelium und dann wird weiter erzählt, dass die Sterndeuter zu Besuch kommen, dann muss die Familie nach Ägypten fliehen, dann lassen sie sich in Nazareth nieder, dann, nachdem Jesus groß geworden ist, geht er zu Johannes dem Täufer nach Judäa, dem großen Wegbereiter von Jesus und wird da getauft. Und dann kommt das 4. Kapitel, das wir gelesen haben. Das ist so dieser kleine Vorlauf im Matthäusevangelium, der den Boden bereitet für alles, was Jesus dann zu sagen hat darüber, wie er regieren will, wie er Menschen zeigen will, wie dieses Leben gelingen kann und sinnvoll sein kann. Und ganz interessant ist, dass in diesem kurzen Abschnitt die göttliche Geografie eine ganz große Rolle spielt. Im Lukas-Evangelium ist es ja so, da wird alles zeitlich eingerichtet in die Zeitstrukturen des Römischen Reiches. Das fängt an mit dem Kaiser Augustus und der war da Kaiser. Eine zeitliche Einordnung dessen, was da passiert ist. Jesus ist zu einem bestimmten Zeitpunkt gekommen. Matthäus macht das Gleiche in anderer Weise mit der Geografie und zeigt uns mit einer geistlichen Bedeutung die zentrale Rolle von Jesus bei Lukas in der Zeit. Hier ist es geografisch. Und das fängt damit an, dass im ersten Kapitel schon in diesem Stammbaum plötzlich immer wieder das Wort Babylon auftaucht. Die große Macht auf der einen Seite von Israel, Babylon. Und da kommen ja dann auch diese Sterndeuter und die kommen natürlich auch aus einem Land des Ostens. Und dann, wenn es auf der einen Seite Babylon gibt, dann gibt es auf der anderen Seite Ägypten. Dann muss die Familie mit ihrem Kind nach Ägypten fliehen. Und das ist so die beiden großen Gegenpole, die aber auch beide immer dafür das stehen, was gegen das menschliche Leben, gegen Gott gerichtet ist. In die fügt Matthäus diese Geschichte auch ganz bewusst ein. Und in der Mitte steht Jerusalem, da kommen die Sterndeuter dann hin. Aber Jerusalem ist es nicht. Und jetzt gibt es einen Weg, den Jesus geht. Er wird in Bethlehem geboren. Und dann, nachdem er aus Ägypten zurückkehrt, geht sein Weg nach Nazareth. Und wir haben hier im vierten Kapitel am Schluss dieses Vorwortes dann gelesen, wie Jesus auch von Judäa wieder nach Nazareth zurückgeht und dann weiter nach Galiläa und nach Kapernaum. Und das ist schon die ganze Bewegung, die Gott macht in diesem Evangelium, heraus aus dem alten Zentrum dessen, was mal in Jerusalem bedeutet hat, hin zu allen Menschen und zu allen Völkern. Eine ganz großartige Geschichte und Matthäus erzählt die uns hier auch geografisch so, dass das symbolisch alles zusammenpasst. Bevor wir jetzt auf dieses Kapitel noch gucken, möchte ich euch auch einen Gedanken mitgeben, über den wir in den Bergen öfter gesprochen haben. Wenn wir nämlich darüber reden, was ist das Ziel meines Lebens, dann ist ja mal die erste Frage, und dieser Einwand kam nämlich auch von den jüngeren Mitwanderern: Gibt es denn überhaupt einen freien Willen? Kann man sich denn überhaupt entscheiden? Und ich weiß, dass es ein Thema ist, das viele bewegt, auch viele christliche junge Leute bewegt, weil sie sich irgendwann fragen, glaube ich vielleicht nur deswegen an Gott, weil meine Eltern mir das von klein auf eingetrichtert haben. Diese gerissene Gemeinde hat meinen Eltern schon bei der Kindersegnung eine Kinderbibel in die Hand gedrückt. Ich konnte noch nicht mal Mama, Papa sagen, da sollte mir schon die Bibel vorgelesen werden. Und seitdem bin ich doch immer geimpft worden. Ich komme da doch gar nicht raus gedanklich. Ist das überhaupt meine Entscheidung, dass ich mich für Jesus entschieden habe? Und ich weiß, dass viele mit dieser Frage ringen. Und das ist auch wichtig, denn du solltest wissen, dass es deine Entscheidung ist. Und wir wissen, diese Entscheidungen fallen ja auch unterschiedlich aus. Und wir wissen, dass es zum Glück so ist, dass auch viele, viele Menschen, die gar nicht so aufgewachsen sind, diese Entscheidung für sich treffen können. Trotzdem ist die Frage richtig. Es gibt Leute, die sagen, das ist doch alles Biologie. Das spielt sich doch alles nur im Gehirn ab. Ein berühmter Neurowissenschaftler, Singer, hat dazu vor 10, 15 Jahren nochmal eine große Debatte entfacht. Es ist doch alles Biochemie. Das, was ich für meine Entscheidung halte, das sind Moleküle, die miteinander interagieren. Allenfalls kommt da so ein bisschen Zufallsrauschen dazu und das ganze Bewusstsein ist doch nur eine Illusion. Ist es alles Erziehung? Ist es alles Kultur? Ich glaube, und das hat sich auch in dieser Debatte gezeigt, die ja von sehr klugen Leuten geführt wurde, dass man das natürlich nicht so sehen muss und dass am Ende auch jeder Mensch gar nicht so leben kann, zu denken, ich kann gar nichts entscheiden. Jeder Mensch trifft Entscheidungen, lebenspraktisch ist das so und wir rechnen auch Menschen ihre Entscheidungen zu. Trotzdem ist das Thema nicht einfach. Ich habe hier mal Luther und Erasmus aufgeschrieben. Luther und Erasmus von Rotterdam haben über diese Frage große theologische Diskussionen geführt, weit über meinem Horizont. Luther war eher derjenige, der meinte, mit dem freien Willen ist es nicht so weit her. Letztendlich ist es doch immer Gott, der entscheidet. Und du bist entweder von Gott bestimmt oder du bist vom Teufel bestimmt, aber dass du dazwischen irgendwas zu kamellen hättest, da war Luther nicht so der Meinung. Erasmus von Rotterdam als Humanist sah das etwas anders. Das können wir jetzt hier heute nicht auflösen in der verbleibenden Zeit. Aber ich will vielleicht einen Gedanken dazu sagen. Ich glaube schon, dass es für uns als Christen wichtig ist zu verstehen, und damit kommen wir jetzt auch zu diesem Text, es ist immer die eine Entscheidung, die Jesus trifft, die für mich zählt. Es ist letztendlich und im Tiefsten nicht meine Entscheidung. Und von dieser einen Entscheidung haben wir jetzt ja hier gelesen, wo Jesus in der Wüste ist und sich fragt, gehe ich diesen Weg? Und wenn ich etwas entscheiden kann, wenn mein Leben gelingt, wenn ich bei Jesus sein kann, wenn ich ein Stück Freiheit haben kann, dann ist das alles Teil dieser einen Entscheidung, die Jesus hier in der Wüste nochmal trifft. In der Auseinandersetzung mit dem Versucher, wie es hier heißt. Ihr kennt ja vielleicht diesen Film, Die Passion Christi. Das ist dieser Film, den manche nicht so gerne sehen, weil er sehr gewalttätig ist. In dieser Film beginnt mit der Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus ja nochmal kurz vor dem Kreuz mit dieser Frage ringt und am Ende sagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und der Regisseur hat es so gemacht, er hat diese beiden Szenen gemixt. Da kommt im Garten Gethsemane in dem Film nochmal die Schlange an und redet auf Jesus ein. Das passt nicht zu dem eigentlichen Bibeltext. Hier ringt Jesus mit dem Versucher. Im Garten Gethsemane ist es etwas ganz anderes und vielleicht etwas viel, viel Schwierigeres. Da ringt Jesus nur noch mit seinem Vater um diese Frage. Vielleicht die viel schwierigere Entscheidung. Aber diese eine Entscheidung ist es, die für mein Leben zählt. Und ich möchte mich selbst immer wieder in diese Entscheidung reinstellen und wir möchten jeden Menschen ermutigen, nicht irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern zu entdecken, was das für ihn bedeutet, dass Jesus diese Entscheidung getroffen hat, für uns alle ans Kreuz zu gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass aber wenn diese Entscheidung gilt, dann gibt es auch für mich einen Moment, wo es auf mich ankommt, einen Moment, wo ich Teil dieser Entscheidung werden kann. Und das ermöglicht nach der Lehre des gesamten Neuen Testamentes der Heilige Geist Gottes, ohne den ich keine kluge und richtige Entscheidung treffen kann für mein Leben. Und ich weiß nicht, ob euch das hier aufgefallen ist. Ich habe es ja gesagt, im Kapitel 3 ist es so, dass Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wird. Sichtbar kommt er auf ihn. Und jetzt ist die Frage, was ist die erste Auswirkung des Heiligen Geistes im Leben von Jesus von Nazareth? Und die erste Auswirkung ist die, er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wurde. Das klingt nicht sehr nett auf den ersten Blick. Da überlegst du dir das vielleicht nochmal mit der Geistestaufe. Aber wie wird es jetzt mal heute für uns, wo wir jetzt über dieses Thema reden, so sagen? Der Heilige Geist ermöglicht eine Entscheidung. Das ist das, was der Heilige Geist hier tut. Er macht eine Entscheidung möglich. Losgelöst von Biologie, von Prägung, von Erziehung. Ich meine, was lastete da alles auf Jesus? Noch die ganze göttliche Vorsehung. Aber der Heilige Geist ermöglicht eine eigene Entscheidung. Und die trifft Jesus hier in der Wüste. Und das ist auch das, was für mein Leben gilt. Und deswegen ist das so gut, dass wir das hier feiern, die Gegenwart des Geistes Gottes, weil sie uns tatsächlich dazu befreien kann, die richtigen Entscheidungen für unser Leben zu treffen und uns zu zeigen, was ist für mein Leben dran? Was zählt für mich? Hier werden in der Versuchungsgeschichte 3 Lebensinhalte präsentiert, die bis heute für viele Menschen eine entscheidende Bedeutung haben. Das erste ist Essen. Mach die Steine zu Brot. Essen. Dass das bis heute ein Riesenthema ist, seht ihr schon alleine an der Zahl der Kochshows im Fernsehen. Ja, und worüber reden Leute gerne? Das ist ja nicht schlimm. Ich persönlich rede auch sehr gern darüber. Guck nicht so viele Kochshows, aber ich höre schon mal diesen Radiokoch, Goethe oder so, auf WDR 5. Ne? Also jeder hat ja so seine Spezies. Ist alles schön. Aber frag dich mal, welche Rolle spielt das Thema Essen und Trinken in deinem Leben, in deinen Gedanken, die du so hast? Und ist das aus deiner Sicht gut? Passt das? Das Neue Testament sagt uns, Gott reicht alles reichlich da zum Genuss. Es ist keine genussfeindliche Sache, das Christentum. Aber was bedeutet alleine Essen und Trinken für mein Leben. Im Neuen Testament gibt es ja an einer Stelle diesen harten Satz, wo Paulus über Leute sagt, deren Gott der Bauch ist. Und da geht es nicht darum, wie dick oder dünn dieser Bauch ist. Du kannst das auch umgekehrt deklinieren, indem du eben nicht isst und dünner werden willst. Und auch das kann für dein Leben zu einem beherrschenden Thema werden. Welche Rolle spielt das in meinem Leben? Essen und Trinken oder überhaupt körperliche Bedürfnisse, Sexualität. Ich habe von einem Buch gehört, in dem es auch um dieses Thema Essen und Trinken ging. Da sagte jemand, ja, das ist eigentlich auch Essen. Das ist nichts anderes als Oralsex mit sich selbst. Schneiden wir nachher wieder raus vom Band. Also welche Rolle haben meine körperlichen Bedürfnisse für mein Leben? Das zweite, stürz dich von der Zinne des Tempels. Wir waren ja mit Jugendlichen unterwegs, die machen auch gerne mal coole Aktionen. Es hat sich zum Glück keiner von der Zinne des Berges runtergestürzt. Aber das wäre schon ein cooles Video gewesen, wenn Jesus sich mal von der Zinne des Tempels runtergestürzt hätte. Das hätte man schon ganz gut einstellen können bei YouTube. Also einfach Spaß haben, was erleben. Ja? Etwas erleben ist so wichtig für uns. Aber im Grunde ist es ja so, wenn du das Erlebnis direkt ansteuerst, dann wird es nicht das eigentliche Erlebnis sein. Die wahren Erlebnisse entstehen da, wo du eigentlich ein Ziel verfolgst und dabei passiert etwas, was für dich ein Erlebnis wird. Und das Schlimmste, und das wird auch hier bewusst ja als das Schlimmste dargestellt, in der Reihenfolge, in der Matthäus das hier erzählt, anders als bei Lukas, das Schlimmste ist das Streben nach Macht und Einfluss. Er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und wenn du dich vor mir niederwirfst, kann dir das alles gehören. Ganz einfach. Ohne Kreuz, ohne Tod, ohne Verleugnung, ohne den ganzen Stress. Wirf dich vor mir nieder. Am Ende des Matthäus-Evangeliums steht Jesus auf diesem Berg und sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist diesen Weg gegangen. Er ist dieser König, aber er ist ihn nicht auf diese Weise gegangen. Und die Gemeinde ist kein Ort für Machtausübung und Hierarchien, sie ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig dienen, wo wir Respekt haben vor denen, die uns dadurch dienen, dass sie Leitungsaufgaben wahrnehmen, aber wo man in jedem Moment spüren kann, hier tut sich etwas anderes. Und ich finde, das ist ein großartiges Ziel. Und wenn man sich entscheidet, das macht dieser Text hier deutlich, muss man immer wieder mal aus Rollen und Mustern aussteigen. Das fängt hier schon mit Jesus an, er geht in die Wüste. 40 Tage braucht er erstmal, bis er an diesem Punkt ist, wo er so weit aus allem ausgestiegen ist, dass es tatsächlich eine Entscheidung werden kann für ihn. Und er muss auch aus dieser Rolle aussteigen, Sohn Gottes. Der Teufel kommt immer wieder mit diesem Thema an. Du bist doch der Sohn Gottes, mach doch die Steine zu Brot. Du bist doch der Sohn Gottes, stürz dich doch darunter. Und Jesus muss es schaffen, sich aus dieser machtvollen Rolle auszuklinken und zu sagen, nein, ich bin einfach ein Mensch, der auf das Wort Gottes hört. Und die Jünger werden herausgerufen aus ihren Berufen, so ist es bei den einen beiden dargestellt, Fischer, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sie werden auch herausgerufen aus ihren familiären Bindungen. Die beiden lassen ihren Vater im Boot zurück. Entscheidungen bedeuten auch, dass ich die Kraft habe, aus vorgegebenen Mustern da auszusteigen, wo sie nicht gut sind, wo sie nicht mehr im Willen Gottes sind. Und auch Jesus muss das hier in der Geschichte nochmal tun. Er kommt nach Nazareth zurück. Das Lukas-Evangelium erzählt uns das viel ausführlicher, was da in Nazareth abgelaufen ist. Aber da war er aufgewachsen, da kannte man ihn, der Sohn des Zimmermanns, wir kennen deine Geschwister. Und er muss aus dieser Rolle aussteigen und deswegen geht er weiter nach Kapernaum. Und das Schöne ist, dass dann am Ende hier nochmal gesagt wird, was das für ein Projekt ist, in das Jesus uns einlädt. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft von Gottes Reich und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm und alle Kranken, und er heilte sie. Und ich finde schon, jetzt können mal wieder alle munter werden, auch die, die die ganze Zeit an was anderes gedacht haben, die ihre eigenen klugen Gedanken gemacht haben, aber vielleicht darf ich den Gedanken noch kurz für alle sagen. Es ist dieses große Projekt, in das Jesus uns einlädt, das besser ist als Essen. besser ist als andere körperliche Sachen. Ich will euch nicht schon wieder erschrecken. Besser ist, noch besser ist, als einfach nur Spaß haben. Und viel besser ist als das falsche Gift von Macht und Einfluss. Es ist dieses Projekt, zu dem Jesus uns einlädt, in dem wir eingeladen sind in dieses Reich der Himmel. Das heißt, den Himmel, der schon hier auf der Erde stattfinden kann. Von Liebe, von Vergebung, von sozialer Gerechtigkeit, von heilen Beziehungen zu Menschen und zu Gott. Und ich hoffe, dass jetzt vielleicht einfach so ein kleiner Moment sein kann, wo wir mit unserer Entscheidung durch das, was Gottes Geist bewirkt, uns in diese Entscheidung stellen können, die Jesus für uns alle getroffen hat. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und während ich bete, kann das Team nach vorne kommen und hat dann noch ein Lied für uns. Und ich lade jetzt jeden ein, der tatsächlich eine Entscheidung treffen will, der sich einlassen will auf diesen Strom des Geistes Gottes, den wir schon in diesem ganzen Gottesdienst hier spüren können, das auch zu tun. Insbesondere, wenn du bisher noch nicht diesen großen einen Schritt auf Jesus zugetan hast, dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun. Dieses Wort von Jesus so schlicht und einfach, komm einfach mit, komm mir nach, ich zeige dir den Weg zum Leben. Das gilt auch für mich und für dich und ich lade jeden ein, diesen Schritt zu tun. Und alle, die sich nochmal neu fragen wollen, was ist in meinem Leben dran, die es vielleicht auch wissen, möchte ich jetzt in dieses Gebet einschließen und Gott bitten, durch seinen Geist richtige Entscheidungen zu ermöglichen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass hier heute Entscheidungen fallen. Nicht unsere eigenen kurzlebigen Entscheidungen, sondern Entscheidungen, die gründen in deiner Entscheidung für uns. Ich möchte dich bitten, dass dein Geist wirkt, dass er die, die an diesem Punkt stehen, erreicht, damit sie sich einladen lassen in die Vergebung aller Schuld und in das neue Leben mit dir. Und ich möchte dich für uns alle bitten, dass du uns zeigst, wo Entscheidungen anstehen, dass du sie durch deinen Geist ermöglichst, dass du uns dann die Kraft gibst, auch so zu leben und zu handeln. Danke für dieses wunderbare Reich der Himmel, für diesen Himmel auf Erden, von dem du träumst. Und danke, dass du uns in diesen Traum, in dieses Projekt mitnimmst. Amen.